Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln. Ich packe meine Bibliothek aus. Ja, sie steht also noch nicht auf den Regalen. Die leise Langeweile der Ordnung umwittert sie noch nicht. Ich kann auch nicht an ihren Reihen entlangschreiten, um im Beisein freundlicher Hörer ihnen die Parade abzunehmen. Das alles haben sie nicht zu befürchten. Ich muss sie bitten, mit mir in die Unordnung aufgebrochener Kisten, in die von Holzstaub erfüllte Luft, auf den von zerrissenen Papieren bedeckten Boden, unter die Stapel eben nach zweijähriger Dunkelheit wieder ans Tageslicht beförderter Bände sich zu versetzen, um von vornherein ein wenig die Stimmung, die ganz und gar nicht elegische, viel eher gespannte zu teilen, die sie in einem echten Sammler erwecken. Denn ein solcher spricht zu ihnen und im Großen und Ganzen auch nur von sich. Wäre es nicht anmaßend, hier auf eine scheinbare Objektivität und Sachlichkeit pochend, die Hauptstücke oder Hauptabteilungen einer Bücherei ihnen aufzuzählen oder deren Entstehungsgeschichte oder selbst deren Nutzen für den Schriftsteller ihnen darzulegen? Ich jedenfalls habe es mit den folgenden Worten auf etwas Unverhüllteres, Handgreiflicheres abgesehen. Am Herzen liegt mir, Ihnen einen Einblick in das Verhältnis eines Sammlers zu seinen Beständen, einen Einblick ins Sammeln vielmehr als in eine Sammlung zu geben. Es ist ganz willkürlich, dass ich das anhand einer Betrachtung über die verschiedenen Erwerbungsarten von Büchern tue. Solche Anordnung oder jede andere ist nur ein Damm gegen die Springflut von Erinnerungen, die gegen jeden Sammler anrollt, der sich mit dem Seinen befasst. Jede Leidenschaft grenzt ja ans Chaos, die sammlerische aber an das der Erinnerungen. Doch ich will mehr sagen. Zufall, Schicksal, die das Vergangene vor meinem Blick durchfärben, sie sind zugleich in dem gewohnten Durcheinander dieser Bücher sinnenfällig da. Denn was ist dieser Besitz anderes als eine Unordnung, in der Gewohnheit sich so heimisch machte, dass sie als Ordnung erscheinen kann? Sie haben schon von Leuten gehört, die am Verlust ihrer Bücher zu kranken, von anderen, die an ihrem Erwerb zu Verbrechern geworden sind. Jede Ordnung ist gerade in diesen Bereichen nichts als ein Schwebezustand überm Abgrund. Das einzige exakte Wissen, das es gibt, hat Anatole France gesagt, ist das Wissen um das Erscheinungsjahr und das Format der Bücher. In der Tat, gibt es ein Gegenstück zur Regellosigkeit einer Bibliothek, so ist es die Regelrechtheit ihres Verzeichnisses. So ist das Dasein des Sammlers dialektisch gespannt zwischen den Polen der Unordnung und der Ordnung. Es ist natürlich noch an vieles andere gebunden. An ein sehr rätselhaftes Verhältnis zum Besitz, über das nachher noch einige Worte zu sagen sein werden. Sodann an ein Verhältnis zu den Dingen, das in ihnen nicht den Funktionswert, also ihren Nutzen, ihre Brauchbarkeit in den Vordergrund rückt, sondern sie als den Schauplatz, das Theater ihres Schicksals studiert und liebt. Es ist die tiefste Bezauberung des Sammlers, das Einzelne in einen Bannkreis einzuschließen, in dem es, während der letzte Schauer, der Schauer des Erworbenwerdens darüber hinläuft, erstarrt. Alles Erinnerte, Gedachte, Bewusste wird Sockel, Rahmen, Postament, Verschluss seines Besitztums. Zeitalter, Landschaft, Handwerk, Besitzer, von denen es stammt, sie alle rücken für den wahren Sammler in jedem einzelnen seiner Besitztümer zu einer magischen Enzyklopädie zusammen, deren Inbegriff das Schicksal seines Gegenstandes ist. Hier also. Auf diesem engen Felde lässt sich mutmaßen, wie die großen Physiognomiker und Sammler sind Physiognomiker der Dingwelt, zu Schicksalsdeutern werden. Man hat nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände seiner Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in Händen, so scheint er inspiriert, durch sie hindurch in ihre Ferne zu schauen. So viel von der magischen Seite des Sammlers, von seinem greisen Bilde, könnte ich sagen. Habent sua fata libelli. Das war vielleicht gedacht als ein allgemeiner Satz über Bücher. Bücher, also die göttliche Komödie oder die Ethik des Spinoza oder die Entstehung der Arten, haben ihre Schicksale. Der Sammler aber legt diesen lateinischen Spruch anders aus. Ihm haben nicht sowohl Bücher als Exemplare ihre Schicksale. Und in seinem Sinn ist das wichtigste Schicksal jedes Exemplars der Zusammenstoß mit ihm selber, mit seiner eigenen Sammlung. Ich sage nicht zu viel. Für den wahren Sammler ist die Erwerbung eines alten Buches dessen Wiedergeburt. Und eben darin liegt das Kindhafte, das im Sammler sich mit dem Greisenhaften durchdringt. Die Kinder nämlich verfügen über die Erneuerung des Daseins als über eine hundertfältige, nie verlegene Praxis. Dort, bei den Kindern, ist das Sammeln nur ein Verfahren der Erneuerung. Ein anderes ist das Bemalen der Gegenstände, wieder eines das Ausschneiden, noch eines das Abziehen und so die ganze Skala kindlicher Aneignungsarten vom Anfassen bis hinauf zum Benennen. Die alte Welt erneuern. Das ist der tiefste Trieb im Wunsch des Sammlers, Neues zu erwerben. Und darum steht der Sammler älterer Bücher dem Quell des Sammelns näher als der Interessent für bibliophile Neudrucke. Wie Bücher nun die Schwelle einer Sammlung überschreiten, wie sie Besitz eines Sammlers werden, kurz über ihre Erwerbsgeschichte, jetzt einige Worte. Von allen Arten, sich Bücher zu verschaffen, wird als die rühmlichste betrachtet, sie selbst zu schreiben. Manche von ihnen werden an dieser Stelle vergnügt der großen Bücherei gedenken, die Jean-Pauls armes Schulmeisterlein Wutz mit der Zeit sich auf die Art zulegte, dass es alle Werke, von denen die Titel in den Messkatalogen es interessierten, weil es sie ja nicht kaufen konnte, sich selber schrieb. Schriftstellern sind eigentlich Leute, die Bücher nicht aus Armut, sondern aus Unzufriedenheit mit den Büchern schreiben, welche sie kaufen könnten und die ihnen nicht gefallen. Das werden Sie, meine Damen und Herren, für eine schrullige Definition des Schriftstellers halten. Schrullig aber ist alles, was aus dem Sehwinkel eines echten Sammlers gesagt wird. Von den landläufigen Erwerbsarten wäre für Sammler die schicklichste das Ausleihen mit anschließendem Nicht-Zurückgeben. Der Buchausleiher großen Formats, wie wir ihn hier vor Augen haben, erweist sich als eingefleischter Büchersammler nicht etwa nur durch die Inbrunst, mit der er den zusammengeborgten Schatz behütet und allen Mahnungen aus dem Alltag des Rechtslebens mit Taubheit begegnet, sondern weit mehr dadurch, dass auch er die Bücher nicht liest. Wenn Sie meiner Erfahrung glauben wollen, so geschah es immer noch eher, dass einer mir gelegentlich ein entliehenes Buch zurückbrachte, als dass er es etwa gelesen hätte. Und das, werden Sie fragen, wäre eine Eigenart der Sammler, Bücher nicht zu lesen? Das wäre ja das Neueste. Nein, Sachkundige werden Ihnen bestätigen, dass es das Älteste ist. Und ich nenne hier nur die Antwort, die wiederum France für den Banausen in Bereitschaft hatte, der seine Bibliothek bewunderte, um so dann bei der obligaten Frage zu enden. Und das haben Sie alles gelesen, Herr France? Nicht ein Zehntel? Oder speisen Sie vielleicht täglich von Ihrem Sèvre? Ich habe übrigens auf das Recht einer solchen Haltung die Gegenprobe gemacht. Jahrelang, gut während des ersten Drittels Ihres bisherigen Daseins, hat meine Bibliothek aus nicht mehr als 2 bis 3 Reihen bestanden, die jährlich nur um Zentimeter wuchsen. Das war Ihr martialisches Zeitalter, da kein Buch in Sie eintreten durfte, dem ich nicht die Parole abgenommen, dass ich nicht gelesen hatte. Und so wäre ich vielleicht nie zu etwas, was dem Umfang nach eine Bibliothek genannt werden kann, gekommen, ohne die Inflation, die mit einmal den Akzent auf den Dingen umschlagen, die Bücher zu Sachwerten mindestens schwer erhältlich werden ließ. So wenigstens schien es in der Schweiz. Und wirklich machte ich von dort in 12. Stunde meine ersten größeren Bücherbestellungen und konnte noch so unersetzliche Dinge bergen wie den Blauen Reiter oder Bachhofens Sage von Tanaquil, die damals noch beim Verleger zu haben waren. Nun, meinen Sie, müssten wir nach so viel Kreuz- und Querzügen endlich auf die breite Straße des Bucherwerbs kommen, welche der Kauf ist. Jawohl, eine breite Straße, aber keine gemächliche. Der Kauf des Büchersammlers hat sehr wenig Ähnlichkeit mit denen, die ein Student, um sich ein Lehrbuch anzuschaffen, Ein Herr von Welt, um seiner Dame ein Geschenk zu machen. Ein Geschäftsreisender, um sich die nächste Eisenbahnfahrt zu verkürzen, in einer Buchhandlung vornimmt. Meine denkwürdigsten habe ich auf Reisen als Passant gemacht. Besitz und Haben sind dem Taktischen zugeordnet. Sammler sind Menschen mit taktischem Instinkt. Ihrer Erfahrung nach kann, wenn sie eine fremde Stadt erobern, der kleinste Antiquitätenladen ein Fort, das entlegenste Papiergeschäft eine Schlüsselstellung bedeuten. Wie viele Städte haben sich mir nicht in den Märschen erschlossen, mit denen ich auf Eroberung von Büchern ausging. Von den wichtigsten Ankäufen geht freilich über den Besuch eines Händlers gewiss nur ein Teil. Kataloge spielen eine viel größere Rolle. Und wenn der Käufer ein Buch, das er so nach dem Katalog bestellt, auch noch so gut kennt, das Exemplar bleibt immer eine Überraschung und der Bestellung immer etwas vom Azar. Da gibt es neben empfindlichen Enttäuschungen die beglückenden Funde. So entsinne ich mich eines Tages ein Buch mit farbigen Bildern für meine alte Sammlung von Kinderbüchern nur darum bestellt zu haben, weil es Märchen von Albert Ludwig Grimm hatte und sein Erscheinungsort Grimma in Thüringen war. Aus Grimma aber stammte ein Fabelbuch, das eben dieser Albert Ludwig Grimm herausgegeben hatte. Und dieses Fabelbuch war in dem Exemplar, das ich besaß, mit seinen 16 Bildern das einzige erhaltene Zeugnis der Anfänge des großen deutschen Illustrators Lyser, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Hamburg gelebt hat. Nun, meine Reaktion auf den Zusammenklang der Namen war präzis gewesen. Auch hier wieder entdeckte ich Arbeiten von Lyser. Und zwar ein Werk, Lenas Märchenbuch, das allen seinen Bibliographen unbekannt geblieben ist. Und einen ausführlicheren Hinweis als diesen, den ersten, den ich darauf gebe, verdient. Auf keinen Fall ist es beim Bucherwerb mit Geld allein oder allein mit Sachkunde getan. Und selbst beide zusammen genügen zur Begründung einer echten Bibliothek, die immer etwas Undurchschaubares und Unverwechselbares zugleich hat, nicht. Wer nach Katalogen kauft, muss zu den genannten Dingen noch eine feine Witterung besitzen. Jahreszahlen, Ortsnamen, Formate, Vorbesitzer, Einbände und so weiter. All dieses muss ihm etwas sagen. Und nicht nur so im Dürren an und für sich, sondern diese Dinge müssen zusammenklingen. Und nach der Harmonie und Schärfe des Zusammenklangs muss er erkennen können, ob so ein Buch zu ihm gehört oder nicht. Wieder ganz andere Fähigkeiten sind es, die eine Auktion vom Sammler verlangt. Zum Katalogleser muss das Buch allein und allenfalls sein Vorbesitzer, wenn die Provenienz des Exemplares feststeht, sprechen. Wer auf einer Auktion eingreifen will, der muss sein Augenmerk zu gleichen Teilen auf das Buch und auf die Konkurrenten richten. Und außerdem noch kühlen Kopf genug behalten, um nicht, wie es doch alltäglich geschieht, sich in den Konkurrenzkampf zu verbeißen. Und so zuletzt an einer Stelle, an welcher er mehr mitbot, um seinen Mann zu stehen, als um das Buch sich zu erwerben, mit einem hohen Ankaufpreis hängen zu bleiben. Dafür zählt aber zu den schönsten Erinnerungen des Sammlers der Augenblick, wo er einem Buch, an das er vielleicht nie im Leben einen Gedanken, geschweige einen Wunsch gewendet hat, beisprang, weil es so preisgegeben und verlassen auf dem offenen Markt stand und es, wie in den Märchen aus Tausend und einer Nacht, der Prinz, eine schöne Sklavin, kaufte, um ihm die Freiheit zu geben. Für den Büchersammler ist nämlich die wahre Freiheit aller Bücher irgendwo auf seinen Regalen. Als Denkmal meines aufregendsten Auktionserlebnisses ragt über langen Reihen französischer Bände noch heute in meiner Bibliothek Balzacs Peau de Chagrin. Das war 1915 auf der Auktion Rühmann bei Emil Hirsch, einem der größten Bücherkenner und zugleich vornehmsten Kaufleute. Die Ausgabe, um die es sich handelt, ist 1838 in Paris, Place de la Bourse erschienen. Eben da ich mein Exemplar zur Hand nehme, sehe ich nicht nur die Nummer der Rühmannschen Sammlung, sondern sogar die Etikette der Buchhandlung vor mir, in der vor über 90 Jahren der erste Erwerber es ungefähr zu einem 80stel des heutigen Preises gekauft hat. Aber ich wollte die Erwerbungsgeschichte erzählen. Ich war zur Vorbesichtigung zu Emil Hirsch gekommen, hatte mir 40 oder 50 Bände durch die Hand gehen lassen, diesen aber mit dem glühenden Wunsch, ihn nie mehr aus ihr geben zu müssen. Der Tag der Auktion kam. Ein Zufall wollte, dass in der Versteigerungsordnung vor diesem Exemplar der Peau de Chagrin die komplette Folge ihrer Illustrationen in Sonderabzügen auf China erschien. Die Bieter saßen an einer langen Tafel. Schräg gegenüber von mir der Mann, der bei dem nun folgenden Ausgebot alle Blicke auf sich vereinigte, der berühmte Münchner Sammler Freiherr vom Simolin. Es ging mir um diese Folge. Er hatte Konkurrenten. Kurz, es kam zu einem scharfen Kampf, dessen Ergebnis das Höchstgebot der ganzen Auktion, ein Preis weit über 3000 Reichsmark war. Niemand schien einen so hohen Betrag erwartet zu haben. Eine Bewegung ging durch die Anwesenden. Emil Hirsch gab nicht darauf Acht und, sei es um Zeit zu sparen, sei es aus anderen Erwägungen, ging er unter allgemeiner Unaufmerksamkeit der Versammlung zur folgenden Nummer über. Er rief den Preis aus, ich ging, mit Herzklopfen bis zum Halse und in dem klaren Bewusstsein, mit keinem der anwesenden großen Sammler den Wettbewerb aufnehmen zu können, etwas darüber. Der Auktionator aber, ohne die Beachtung der Versammlung zu erzwingen, schritt mit den üblichen Formeln »Niemand mehr« und »Drei Schlägen«, mir schienen sie wie durch eine Ewigkeit voneinander getrennt, zum Zuschlag. Für mich als Studenten war die Summe immer noch hoch genug. Der folgende Vormittag im Leihhaus aber gehört nicht mehr zu dieser Geschichte. Und anstattdessen spreche ich lieber von einer Begebenheit, die ich das Negativ einer Auktion nennen möchte. Das war auf einer Berliner Versteigerung des vorigen Jahres. Ausgeboten wurde eine nach Qualität und Stoffgebiet recht gemischte Reihe von Büchern, unter denen nur eine Anzahl seltener, okkultistischer und naturphilosophischer Werke bemerkenswert waren. Ich bot auf eine Anzahl von ihnen, bemerkte aber, so oft ich eingriff, einen Herrn in den vorderen Reihen, der nur auf mein Gebot gewartet zu haben schien, um mit dem seinigen bis zur beliebigen Höhe einzusetzen. Nachdem ich diese Erfahrung hinreichend wiederholt hatte, gab ich für den Erwerb des Buches, an dem mir an diesem Tage am meisten lag, alle Hoffnung auf. Es waren die seltenen Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers, die Johann Wilhelm Ritter 1810 in zwei Bänden in Heidelberg hatte erscheinen lassen. Im Augenblick, da man die Nummer ausrief, kam mir eine Erleuchtung. Einfach genug. Da mein Gebot die Nummer unfehlbar dem anderen zuschanzen musste, durfte ich gar nicht bieten. Ich bezwang mich, blieb stumm. Was ich erhofft hatte, trat nun ein. Kein Interesse, kein Gebot. Das Buch ging zurück. Ich hielt es für klug, noch einige Tage verstreichen zu lassen. In der Tat, als ich nach einer Woche erschien, fand ich das Buch beim Antiquar vor. Und der Mangel an Interesse, welchen man ihm bewiesen hatte, kam mir nun bei der Erwerbung zustatten. Was drängt nicht alles an Erinnerung herbei, hat man sich einmal in das Kistengebirge begeben, um die Bücher im Tag oder besser im Nachtbau aus ihm herauszuholen. Nichts könnte die Faszination dieses Auspackens deutlicher machen, als wie schwer es ist, damit aufzuhören. Mittags hatte ich begonnen und es war Mitternacht, ehe ich an die letzten Kisten mich herangearbeitet hatte. Hier aber fielen mir nun am Ende zwei verschossene Pappbände in die Hand, die streng genommen gar nicht in eine Bücherkiste gehören. Zwei Alben mit Oblaten, die meine Mutter als Kind geklebt hat und die ich geerbt habe. Sie sind die Samen einer Sammlung von Kinderbüchern, die noch heute ständig fortwächst, wenn auch nicht mehr in meinem Garten. Es gibt keine lebendige Bibliothek, die nicht eine Anzahl von Buchgeschöpfen aus Grenzgebieten bei sich beherbergte. Es brauchen nicht Oblatenalben oder Stammbücher zu sein, weder Autographen noch Einbände mit Pandekten oder Erbauungstexten im Innern. Manche werden an Flugblättern und Prospekten, andere an Handschrift, Faksimiles oder Schreibmaschinenabschriften unauffindbarer Bücher hängen. Und erst recht können Zeitschriften die prismatischen Ränder einer Bibliothek bilden. Um aber auf jene Alben zurückzukommen, so ist eigentlich Erbschaft die triftigste Art und Weise, zu einer Sammlung zu kommen. Denn die Haltung des Sammlers seinen Besitztümern gegenüber stammt aus dem Gefühl der Verpflichtung des Besitzenden gegen seinen Besitz. Sie ist also im höchsten Sinne die Haltung des Erben. Den vornehmsten Titel einer Sammlung wird darum immer ihre Vererbbarkeit bilden. Wenn ich das sage, so bin ich, das sollen Sie wissen, mir recht genau darüber im Klaren, wie sehr solche Entwicklung der im Sammeln enthaltenen Vorstellungswelt viele von Ihnen in ihrer Überzeugung vom Unzeitgemäßen dieser Passion, in ihrem Misstrauen gegen den Typus des Sammlers bestärken wird. Nichts liegt mir ferner, als sie zu erschüttern. weder in jene Anschauung noch diesem Misstrauen. Und nur das eine wäre anzumerken, das Phänomen der Sammlung verliert, indem es sein Subjekt verliert, seinen Sinn. Wenn öffentliche Sammlungen nach der sozialen Seite hin unanstößiger, nach der wissenschaftlichen nützlicher sein mögen als die privaten, die Gegenstände kommen nur in diesen zu ihrem Recht. Im Übrigen weiß ich, dass für den Typus, von dem ich hier spreche und den ich, ein wenig ex officio, vor Ihnen vertreten habe, die Nacht hereinbricht. Aber wie Hegel sagt, erst mit der Dunkelheit beginnt die Eule der Minerva ihren Flug. Erst im Aussterben wird der Sammler begriffen. Nun ist es vor der letzten halbgeleerten Kiste schon längst nach Mitternacht geworden. Andere Gedanken erfüllen mich, als von denen ich sprach. Nicht Gedanken, Bilder, Erinnerungen. Erinnerungen an die Städte, in denen ich so vieles gefunden habe. Riga, Neapel, München, Danzig, Moskau, Florenz, Basel, Paris. Erinnerungen an die Münchner Prachträume Rosenthals, an den Danziger Stockturm, wo der verstorbene Hans Raue hauste, an den muffigen Bücherkeller von Süßengut, Berlin N. Erinnerungen an die Stuben, wo diese Bücher gestanden haben, meine Studentenbude in München, mein Berner Zimmer, an die Einsamkeit von Iselwald am Brienzer See und schließlich mein Knabenzimmer, aus dem nur noch 4 oder 5 der mehreren tausend Bände, die sich um mich zu türmen beginnen, stammen. Glück des Sammlers. Glück des Privatmanns. Hinter niemandem hat man weniger gesucht, und keiner befand sich wohler dabei als er, der in der Spitzwegmaske sein verrufenes Dasein weiterführen konnte. Denn in seinem Innern haben ja Geister, mindestens Geisterchen, sich angesiedelt, die es bewirken, dass für den Sammler, ich verstehe, den Rechten, den Sammler, wie er sein soll, der Besitz das allertiefste Verhältnis ist, das man zu Dingen überhaupt haben kann. Nicht, dass sie in ihm lebendig wären, er selber ist es, der in ihnen wohnt. So habe ich eines seiner Gehäuse, dessen Bausteine Bücher sind, vor ihnen aufgeführt, und nun verschwindet er drinnen, wie recht und billig. Für arme Sammler. Es versteht sich, dass zu den vielen Dingen, die einem Sammler ein Buch merkwürdig, einzig zu machen vermögen, mitunter auch sein Erstehungspreis zählen kann. Mag er nun durch seine Höhe eine gerechtfertigte Kraftanstrengung des glücklichen Besitzers darstellen oder durch seine Geringfügigkeit einen Triumph seiner Findigkeit. In beiden Fällen wird er ihm die Freude an seiner Erwerbung steigern. Grundsätzlich gibt es natürlich, um hier nur von dem zweiten Fall zu reden, kein Buch, so wertvoll es sei, das man nicht billig oder sogar geschenkt an sich bringen könnte. In der Praxis sieht aber die Sache doch anders aus. Da bei uns in Deutschland zumindest die private Hand immer schwächer wird, die Anzahl der in den offiziellen großen Antiquariatshandel gelangenden Bücher daher immerfort wächst, so geben allerdings die Preise infolge des Überangebots in etwas nach. Auf der anderen Seite aber werden doch die Bücher, die sich der sachgemäßen antiquarischen Behandlung entziehen und die man einem Ahnungslosen für nichts abnehmen kann, immer seltener. Da nun an dieser Stelle vom billigen Buch die Rede sein soll, so scheint es uns zweckdienlicher als einige Anekdoten von Ausnahmefällen, sagenhaftem Finderglück an den Pariser Quais, oder gar, das wäre schon eher das Erlebnis eines bibliophilen Münchhausen, an den Berliner Bücherwagen zum Besten zu geben, die Aufmerksamkeit des Bücherfreundes auf einige Möglichkeiten zu lenken, die ihn beim besten Willen nicht viel kosten können. Auf Bezirke, in denen die Preisbildung noch nicht begonnen hat. Ehe wir aber den Neuling in dieses bibliophile Schlaraffenland einlassen, mag er sich durch den Reißberg folgender Überlegung hindurchfressen. Die bis vor kurzem in ununterbrochener Beschleunigung wachsende Bücherproduktion hat es mit sich gebracht, dass zwischen die alten Bücher, die das Antiquariat, und die neuen, die das Sortiment in den Handel bringt, eine unscheinbare Zwischenklasse sich einschob. deren niemand sich annimmt und die schutzlos auf den Sammler wartet, der ihnen Asyl gibt. Das sind die Veralteten. Der Antiquariatshandel bildet noch Preise für solche veralteten und verschollenen Werke, wenn sie der Jugendproduktion sehr namhafter Schriftsteller angehören. Für Hofmannsthals Gestern oder Rilkes Tägliches Leben muss der Sammler allerlei aufwenden. Sobald er sich aber den Erstlingswerken von Autoren zuwendet, die nicht gerade europäischen Rang haben, sieht er sich mit einem Schlage Broschüren und Bändchen gegenüber, für die man ihm nicht viel mehr abverlangt, als der Papierwert beträgt. Es versteht sich von selbst, dass solche Werke, es sollen sogleich einige genannt sein, für die literarische Signatur ihres Zeitalters oft ebenso viel, ja mehr besagen als die tastenden Versuche von Dichtern, die sich sehr bald in eine höhere Region erhoben. Kurz, der Vorschlag, den wir zu machen haben, wäre, einmal den Blick auf die Erstlingswerke der nicht durchaus prominenten Schriftsteller, mehr noch auf die bisweilen so überaus interessanten Büchlein jener Verschollenen zu lenken, die es über zwei oder drei Bände nie herausgebracht haben. Leute, die keine gesammelten Werke hinterlassen, in den Literaturgeschichten nie mehr als ein paar Zentimeter eingenommen und dennoch über ihre Epoche Bemerkenswerteres zu sagen haben als viele der Arrivierten. Und nun in bunter Folge ein paar Namen derart veralteter Schriftchen oder verschollener Schreiber aus der jüngsten Zeit. An die Spitze stellen wir Donald Wedekind, den Bruder des Dramatikers, Verfasser des Romans Ultramontes im Verlage von Kost Nobel in Jena, gegenwärtig dem führenden Verlag für Werke über die Technik der Holzbearbeitung. Donald Wedekind veröffentlichte außerdem einige Bändchen erotischer Literatur. Wie es scheint, hat bisher nur Ferdinand Hardekopf von ihm Notiz genommen, und der behauptet mit seinen frühen Werken, dem wundervollen Dialog Der Abend, den bezaubernden Lesestücken, sich ebenfalls mit vielem Anstand an unserer Reihe. Weiterhin bleibt man in bester Gesellschaft, wenn man sich den Frühwerken eines Salomo Friedländer zuwendet, von denen hier nur zwei so disparate Büchlein wie Rosa, die schöne Schutzmannsfrau und Logik für Arbeiter genannt sein mögen. Jahre um Jahre hat es gedauert, bis der deutsche Buchhandel mit dem Verramschen des Frühwerks von Friedländers großem Freunde Paul Scheerbart »Ja, was möchten wir nicht alles« zurande gekommen ist. Später wird Scheerbarts Weg von den ersten Fußstapfen eines anderen gekreuzt, der uns gerade recht ist, diesen entlegenen Sammelgebieten einen neuen Aspekt abzugewinnen. Es sind die breiten Fußstapfen Ernst Rowohls, dessen verlegerisches Erstlingswerk Paris und Leipzig die Katerpoesie von Scheerbart gewesen ist. Wer weiß heute noch etwas von Philipp Keller, dessen gemischte Gefühle eines der lesbarsten Bücher vom Jahre 1913 geblieben sind? Wer erinnert sich der Doktordissertation von Franz Blei über den Philosophen Avenarius, die dem Verfasser in Erwähnung durch Lenin eintrug? Wer kennt noch Döblins Ermordung einer Butterblume, Polgars Quell des Übels, Eisenlohrs Kriminalsonette, Bücher, die ebenso viele Nachschlüssel zu der Rumpelkammer zeitgenössischer Literatur sind, in der man die schönsten, lehrreichsten Nächte verbringen kann? All das findet man auf Bücherwagen, in den Ramschabteilungen der Warenhäuser, wo die Bücher zu 45 oder 95 Pfennig gestapelt liegen, in den Papierhandlungen der Provinzstädte. Und, wer weiß, wenn man ein bisschen nachguckt, vielleicht sogar in seiner eigenen Bibliothek.